ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute das Thema Hinter den Fassaden, NS-Zeit und Kriegsende in Freiburg. Dazu lädt sie ein Gregor Papsch. 80 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs her. Es fehlt nicht an Gedenkveranstaltungen, mahnenden Worten, symbolischen Gesten in aller Welt. Aber wir schauen heute nicht nach Berlin, Paris, Warschau oder Washington, sondern wir sind zu Gast im idyllischen Freiburg, genauer im Foyer des neu eröffneten Dokumentationszentrums Nationalsozialismus inmitten der Altstadt. NS-Zeit und Kriegsende in Freiburg, darüber wollen wir sprechen und ganz bewusst die große Geschichte mal im kleinen, im regional begrenzten Raum erzählen von den Menschen hier und ihrem Weg in den Nationalsozialismus und aus ihm wieder heraus. Was verband sie mit den neuen Machthabern? Wie verstrickt waren die städtischen Institutionen in den Terror? Wie erlebten die Menschen in der Region das Kriegsende vor 80 Jahren? Viel ist heute kaum bekannt oder noch gar nicht erforscht und das muss anders werden. Sind meine Gäste heute Abend überzeugt, denn so viel vielleicht schon vorweg. Freiburg war in der NS-Zeit keineswegs nur Idylle, sondern von Anfang an darauf aus, zur nationalsozialistischen Musterstadt zu werden. Meine Gäste an diesem Abend sind die Historikerin Julia Wohlraab. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus und von Anfang an auch mit seiner Konzeption betreut, hat sich willkommen und vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
Ich freue mich auch. Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind bei uns im Dokumentationszentrum.
Dr. Heinrich Schwendemann ist bei uns, Historiker auch er. Viele Jahre hat er an der Uni Freiburg neuere und neueste Geschichte gelehrt und damit also versucht, das Wissen über den Nationalsozialismus an die junge Generation weiterzugeben. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Und mein dritter Gast, Politikwissenschaftler, Professor Dr. Michael Wehner. Er leitet die Außenstelle Freiburg, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Und natürlich wollen wir von ihm wissen, was kann die Aufgabe so eines Zentrums sein, zumal in Zeiten, in denen rechtsextreme Parteien in ganz Europa wieder Zulauf haben. Herzlich willkommen auch an Sie.
Danke für die Einladung.
Frau Wohlraab, 80 Jahre nach Kriegsende hat Freiburg ein eigenes Dokumentationszentrum zum Thema Nationalsozialismus. Wie sehr freuen Sie sich über dieses Haus und vor allem, wie wichtig ist es für die Stadt, für die Region?
Ich freue mich sehr, dass das Dokumentationszentrum jetzt vor wenigen Wochen tatsächlich eröffnet werden konnte. Dem ging ja auch ein langes Ringen um diesen Ort voraus. Also mindestens 25, 30 Jahre. Da hat es angefangen, da haben letztlich auch sehr engagierte Menschen aus der Zivilgesellschaft die Forderung aufgestellt, es muss hier einen Ort geben, der sich dezidiert mit der Geschichte Freiburgs im NS kritisch auseinandersetzt und auch einen Ort der Erinnerung und des Gedenkens schafft. Und allein wenn man auf diese emotionalen Diskussionen zurückblickt, da bin ich sehr erleichtert, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir dieses Haus der Öffentlichkeit übergeben konnten. Und ich denke, es kommt, und da zurück zu Ihrer Frage, genau zur richtigen Zeit. Wir leben in einer sehr, sehr bewegten Zeit. Man kann durchaus auch sagen, in einer Zeit, in der die Demokratie ja ein bisschen ins Schleudern gerät. Ich möchte nicht von einer Krise der Demokratie sprechen. Umso wichtiger sind Orte wie dieser, in der wir nicht nur auf die Geschichte im Nationalsozialismus zurückblicken, sondern uns auch kritisch mit aktuellen Phänomenen von Demokratiefeindlichkeit auseinandersetzen wollen.
Jetzt haben Sie, glaube ich, viermal das Wort kritisch verwendet, kritisch auseinandersetzen. Und in der Tat, ich war fast ein bisschen überrascht, als Sie mir vor der Sendung erzählt haben, wie sehr sich Freiburg gleich ab 1933 in einer Art Vorreiterrolle gesehen hat bei der Umsetzung der NS-Ideologie. Wie erforscht ist denn die Geschichte der Stadt Freiburg im Nationalsozialismus?
Das würde ich tatsächlich ein bisschen relativieren. Also Freiburg war nicht von Anfang an jetzt eine Musterstadt oder auch hat jetzt eine bestimmte Vorreiterrolle eingenommen. Tatsächlich hat sich aber die nationalsozialistische Ideologie gemessen auch an den langen auch Erfolgen des Zentrums als der dominierenden Partei in der Weimarer Republik dann relativ schnell durchsetzen können. Und es gab tatsächlich einzelne Entwicklungen, unter anderem der sogenannten Arisierung, also der Enteignung jüdischen Besitzes in Freiburg, der vergleichsweise oder mit anderen Städten oder auch anderen Regionen relativ frühzeitig begann und auch schon sehr früh abgeschlossen war. Mhm. Also wir sprechen davon, dass bereits im Frühjahr 1937 die meisten Geschäfte, die in jüdischem Besitz gewesen sind, enteignet waren und an sogenannte ja, arische Besitzer auch übertragen wurden.
Da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Herr Schwendemann, es gibt anderswo ganz ähnliche Einrichtungen in München, in Köln, in Stuttgart, den Erinnerungsort Hotel Silber zum Beispiel. Warum braucht eine mittelgroße Stadt wie Freiburg jetzt auch ein eigenes Haus? Weil es hier besonders viel aufzuarbeiten gibt oder weil die Stadt besonders vorbildlich sein will bei der Vermittlung? Was meinen Sie?
Ja, also ich denke, wir kennen ja Freiburg, wir leben ja alle in dieser Stadt. Da sind wir immer besonders kritisch. Ich habe mit einem Kollegen zusammen mal vor ein paar Jahren ein Seminar gemacht. Und was uns besonders beschäftigt hat, war die Frage, wie war das möglich, der Einbruch, also des Nationalsozialismus in diese so katholische Stadt? Mhm. Also es gab hier ein katholisches Milieu. Etwa 70% der Bevölkerung haben sich als zu Katholiken bekannt. Die Kirche hatte hier eine sehr starke Stellung. Und dann war das Regime war einfach erfolgreich. Also noch bis weit in den Krieg hinein. Und da haben wir gemerkt, es gibt noch erhebliche Lücken.
Es gibt noch erhebliche Lücken. Wie kann das eigentlich sein in einer Stadt wie Freiburg, sage ich mal, mit einer eher linksgrünen Bürgerschaft?
Also auch an der Universität, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat im Grunde erst in den 80er Jahren begonnen. Und man mag es eigentlich nicht glauben, aber die ersten Forschungen waren in den 80er Jahren. In den 80er Jahren gab es eine Ringvorlesung zum Nationalsozialismus, also die Geschichte der Universität der Freiburger im Nationalsozialismus. Also vorher war da war nichts. Mhm. Es war auch eine Generationenfrage. Und dann wurde die jüdische Geschichte wurde erforscht. Da hat auch in den 80er Jahren der Oberbürgermeister Böhme eine wichtige Rolle gespielt, der damalige. Und wir können heute sagen, also was jetzt inzwischen gut erforscht ist, ist die Geschichte der Juden in Freiburg und der Universität während dem Nationalsozialismus. Aber sonst sind wir in vielen Bereichen, tappen wir noch im Dunkeln oder im Halbdunkeln.
So, jetzt will ich unseren dritten Gast vorstellen. Michael Weder, Politikwissenschaftler. Herr Weder, wenn man den Umfragen glaubt, dann interessieren sich immer weniger junge Menschen für die NS-Zeit. Es gibt auch kaum mehr Zeitzeugen, die davon erzählen können. Das Dokumentationszentrum kommt spät, hat Frau Wohlrab eben gesagt. Kommt es zu spät?
Nein, es ist wunderbar, dass Freiburg sich tatsächlich dazu entschlossen hat, auf diesen Weg zu gehen. Und das Besondere, glaube ich, an diesem Ort und an diesem authentischen Ort ist tatsächlich diese Wohngemeinschaft der Demokratie, wie wir sie nennen. Die Landeszentrale ist ja gerade im Nebenhaus und es ist für mich eine große Freude und Ehre, auch als gebürtiger Freiburger zu sehen, wie wir jetzt historisch-politische Bildung miteinander verzahnen können und die Gefährdungen der Demokratie, die Herausforderungen der Demokratie, die Mechanismen des Ringens zwischen autoritären Regimen, zwischen politischen Erwartungshaltungen von Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite, von Regierenden auf der anderen Seite, in Projektion auf die Zukunft und eben im Rückgriff auf die Geschichte. Das macht, glaube ich, diese WG der Demokratie wirklich zu einem bundesweit einzigartigen Modellprojekt. Und insofern ist es eine tolle Aufgabe für uns, jetzt den Start zu beginnen und jetzt zu zeigen, wie man eben auch die Erinnerung an die Geschichte tatsächlich mit den aktuellen Lebenswelten von Jungen und Menschen, die hier und heute leben, zu kombinieren. Ja.
So, beamen wir uns mal zurück in die 30er Jahre. Zwar ganz konkret, wir sitzen hier im Foyer des Dokumentationszentrums und da sind wir schon mitten im Thema, denn wir befinden uns, Frau Wohlrab, an einem historischen und einem für die Freiburger NS-Geschichte zentralen Ort. Wo sind wir hier?
Wir sitzen hier aktuell im ehemaligen Verkehrsamt der Stadt Freiburg. Das Verkehrsamt wurde in dieser Form 1936 der Öffentlichkeit übergeben und war die zentrale Anlaufstelle für alle Menschen, die Freiburg besuchen wollten, als Touristinnen, Touristen. Also wenn man so möchte, das war hier die Tourist Information der 30er Jahre. Und das können Sie jetzt im Radio nicht sehen, aber wir sitzen in einem Saal, in einem Foyer, das begleitet wird visuell von einem Wandgemälde, das aus der Zeit stammt, das gerade teilverdeckt ist. Es ist fast 8 Meter lang und nahezu 3 Meter hoch.
Nimmt fast die ganze Wand ein.
Ja, es nimmt die komplette Wand ein. Und es ist im Jahr des Kriegsbeginns 1939 hier ins Gebäude eingebracht worden als Auftragsarbeit der Stadt Freiburg an einen ja nicht so bekannten Künstler Theodor Kammerer. Und auf diesem Gemälde sind Menschen abgebildet, die jetzt keine NS-Symbolik zeigen, aber durchaus den ja Idealvorstellungen dieser Zeit entsprachen. Sie sind auch überlebensgroß abgebildet und wenn man sich eben auch kritisch dann mit diesem Motiv auseinandersetzt, dann kann man sehr viel ablesen, zum Beispiel auch über die Geschlechterrolle, die dann auch in dieser Zeit eben ganz klassisch bedient wurde, also die Frauen eher die passiven Objekte, auch Objekte der Lust kann man hier ablesen und die Männer als die dominierenden Säulen, die dieses Bild rahmen. Und tatsächlich war dieses Bild eben als Auftragsarbeit die Vorstellung der damaligen Stadtverwaltung, wie die Menschen hier willkommen geheißen werden sollen. Also wenn man von außen kam nach Freiburg, dann sollte man hier mit dieser ja utopischen Schwarzwald-Darstellung empfangen werden. Und das zeigt natürlich auch schon ganz viel über die Janusköpfigkeit des nationalsozialistischen Regimes, denn wir befinden uns auch oberhalb eines ehemaligen Luftschutzkellers. Also dieser ist unter uns und dieser Luftschutzkeller wurde bereits 1935 geplant als auch ja eine Maßnahme der frühen Kriegsvorbereitung. Ab 1939, Kriegsbeginn, wurde er dann auch genutzt, war für bis zu 170 Personen ausgelegt und das heißt eben nach oben hin vermeintlich offen, auch mit dem Tourismus spielend. Also das hat das Regime natürlich auch propagandistisch genutzt, im Untergrund auch schon eben die frühe Kriegsvorbereitung und der Krieg, der dann eben auch in dieses Haus ab 39 einzog.
Herr Schwendemann, Tourismuszentrale mit Propagandaauftrag, kann man das so sagen?
Ja, also
Schwarzwald-Idylle,
die beliebteste Organisation der Nationalsozialisten war die Freizeitorganisation Kraft durch Freude, KDF. Und natürlich Freiburg als damals wie schönste Stadt Deutschlands, Schwarzwald, soll natürlich ein Zentrum werden. Und das war im Grunde für die KDF hier. Und ja, durch solche Organisationen wurde das Regime populär. Auch durch diese Verheißungen, also in Zukunft, ihr werdet alle Urlaub machen können.
Wie muss man sich Freiburg Anfang der 30er Jahre vorstellen? Die Stadt war damals nicht halb so groß wie heute, rund 100.000 Einwohner, glaube ich. In der Weimarer Republik eine sehr katholische Stadt, das haben Sie eben schon gesagt. Aber dann ziehen 1933 die Nazis ins Rathaus ein. Franz Kerber wird Oberbürgermeister und Freiburg verändert sich rasant. Ja. Können Sie mal erzählen, was da passiert?
Ja, also die NS-Presse hat den Oberbürgermeister Bender unter Druck gesetzt, massiv unter Druck gesetzt. Und die Nationalsozialisten haben schon gezeigt, also dass sie hier das Sagen in der Stadt haben. Und das sieht man am sogenannten Judenboykott am 1. April 1933. Also der hat stattgefunden, da war Bender noch Oberbürgermeister. Und dann ist er am 9. April ist er dann zurückgetreten. Und dann wurde Kerber, also das war der Schriftleiter der NS-Zeitung hier, Oberbürgermeister. Und dann ging das alles sehr schnell. Also es wurden auch Stadträte, Sozialdemokraten wurden verhaftet, Gewerkschafter wurden verhaftet, gab ja die ersten Konzentrationslager. Aber die Stadtverwaltung hat weitergearbeitet. Also in der Stadtverwaltung wurde auch nicht groß gesäubert. Gut, viele waren politisch vorher nicht exponiert, also waren die Beamten, die Angestellten, also da hat es keine großen Probleme gegeben, die haben weitergearbeitet. Und der Kerber hat ja auch einen relativ pragmatischen Kurs gefahren, allerdings wurden dann im Lauf der Jahre, ich glaube 10% alte Kämpfer von der Stadt eingestellt. Also NSDAP-Mitglieder von 1933, es waren nicht immer die besten Leute. Und dann gab es eine Welle des Opportunismus in der Stadt. Sehr viele sind in die NSDAP eingetreten. Ganz wichtig war, dass der Erzbischof Gröber im April 1933 gesagt hat, also wir dürfen unsere Mitarbeit im neuen Staat nicht verweigern. Das war dann ein Dammbruch auch. Und ja, also viele sind in die Partei eingetreten. Und ganz wichtig war natürlich auch die erste große Institution, die Säuberungen durchgeführt hat, war die Universität. unter dem Rektorat von Martin Heidegger. Innerhalb von einem Jahr wurden, also 13% des Lehrkörpers wurden entlassen, aus rassischen Gründen, auch aus politischen Gründen. Also es gab wenige sozialistische Professoren damals, die meisten waren eben konservativ oder nationalliberal eingestellt. Auch hier wurden einige entlassen, aber die Universität hat hier eine Vorreiterrolle gehabt.
Da sind wir wieder beim Thema Vorreiterrolle. Ja. Frau Wohlrab, wie muss man sich das, in welchen Bereichen muss man sich das noch vorstellen?
Wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, kann man Freiburg jetzt nicht per se eine Vorreiterrolle im Nationalsozialismus unterstellen. Aber, Klammer auf, es gibt tatsächlich noch sehr viele Felder, die, wie Heinrich Wendelmann gesagt hat, auch noch nicht erforscht sind. Also das muss man auch immer unter Vorbehalt betrachten. In einem Bereich, und das war tatsächlich die Enteignung jüdischen Eigentums, war Freiburg sehr früh dran, möchte ich mal sagen. Das hatte auch zu tun mit dem Oberregierungsrat des Badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums, Johann Stöckinger, der in dieser Funktion dafür zuständig war, jüdischen Besitz aus der einen Seite zu in Augenschein zu nehmen und letztlich dann auch an Menschen weiter zu vermitteln, die, man möchte sagen, eben der arischen Mehrheitsgesellschaft angehörten und ihnen diese Grundstücke oder auch Gebäude zuzusprechen. Und dieser Prozess war tatsächlich eben schon um ein halbes Jahr früher abgeschlossen als im reichsweiten Durchschnitt. Mhm. Und da gibt es noch einige andere. Ich meine, wenn wir auch auf die Deportation nach Gürs schauen im Oktober 1940. Das war letztlich ja auch eine Profilierungsaktion, könnte man sagen, von Robert Wagner, dem damaligen Gauleiter und dem Gauleiter des Saarlandes und der Pfalz, Bürkel. Durch die Besatzung Elsass-Lothringens, letztlich auch die Kapitulation Frankreichs, hatte man auf einmal die Möglichkeit, aus deren Perspektive gesprochen, Jüdinnen und Juden eben aus der Region auch zu deportieren, sie letztlich auch aus der Gesellschaft hinauszustoßen, was ja in den vorherigen Jahren schon durch massive Gesetze, Einschränkungen vonstatten gegangen war. Aber diese Deportation, wo auch ungefähr 370 Freiburgerinnen und Freiburger betroffen waren, war letztlich auch die erste in diesem Ausmaß, die dann auch hier aus der Region stattgefunden hat. Mhm.
Herr Schwendemann, bei Ihnen, glaube ich, habe ich den Satz gelesen, Zitat, typische Freiburg waren Opportunismus, davon haben Sie eben gesprochen, vorauseilender Gehorsam und Gleichgültigkeit. Mhm. Gilt das für Freiburg mehr als für andere Städte?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also Freiburg war jetzt nicht brauner als andere Städte. Es gab Städte, wo Nationalsozialismus erfolgreicher gewesen ist, aber in Freiburg ist es eben. Das Interessante ist, die Wahlergebnisse der NSDAP waren im Durchschnitt immer 10%, also weniger als im Reichsdurchschnitt, auch 1932. Das Zentrum hatte immer die Mehrheit und bei der 33er Wahl hatte die NSDAP zum ersten Mal die Mehrheit in der Stadt, also relative Mehrheit, aber das Zentrum war immer noch sehr stark. Und jetzt nochmal, es ist das katholische Milieu, das hier jetzt kippt, aber natürlich nicht alle. Es haben nicht alle mitgemacht. Wer besonders anfällig war, waren die jungen Leute, also vor allem auch junge Männer. Und da hat natürlich auch bei der Sozialisation der Jugendlichen ab 1933 die Hitlerjugend eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und die Stadt hat geplant, in jedem Stadtteil soll ein großes HJ-Heim gebaut werden. Und eines hat man fertiggestellt, das ist immer die in Haslach. Also heute wird ja als Schule benutzt. Und klar, in Haslach, das rote Haslach, war eben mehrheitlich, also vor 1933, sozialistisch. Hier waren Sozialdemokraten, hier wurde auch kommunistisch gewählt. Und dort hat man dann versucht, die Jugend zu gewinnen. Hat natürlich auch Generationenkonflikte ausgenutzt, die es halt gibt zwischen den Jugendlichen und den Eltern. Ja, also das Regime war in dieser Beziehung sehr erfolgreich. Und diejenigen, die dann in der Endphase des Krieges für den Führer sterben wollten, das wissen wir ja, waren leider sehr oft junge Männer, die sich da nur freiwillig gemeldet haben. Mhm.
Herr Wehner, wenn Sie das hören, Opportunismus, vorauseilender Gehorsam, junge Menschen, die sich für die Ideologie der Nazis begeistern konnten, was macht das mit Ihnen heute?
Naja, es macht deutlich, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und dass sie ein sehr fragiles Wesen ist. Und wie Herr Schwendemann ausgeführt hat, sind solche gesellschaftlichen Systemwandel natürlich auch Prozesse, in denen Menschen verlieren und Menschen gewinnen. Und diejenigen, die sozusagen zu Profiteuren des Systems werden, die verachten manches oder vergessen manchmal ihre moralischen Werte und Normvorstellungen. Also ich war jetzt am Wochenende in Berlin, habe mir das Haus der Wannsee-Konferenz angeguckt und da finden Sie interessanterweise zwei Bilder. Das eine aus Lörrach, wo tatsächlich jüdische beschlagnahmte Güter verramscht werden an die Bevölkerung von Lörrach, die dann quasi zu Schnäppchenjäger von jüdischem Besitz wird. Und auf der anderen Seite haben Sie ein Bild aus Baden-Baden, wo die öffentliche Deportation zu den Zügen gezeigt wird, die durch die Stadt auf den prominentesten Achsen der Stadt stattgefunden hat und Menschen eben zugeschaut haben. Und insofern ist es eben für mich als politischer Bildner immer unglaublich wichtig, deutlich zu machen, wie verhalten sich Menschen in den jeweiligen Situationen und wie schnell kann sozusagen ein Ethos oder eine Weltanschauung auch pervertiert werden durch Sozialisationsprozesse, durch Propaganda, die dann eben auch noch wie beim NS als jung, modern und dynamisch wahrgenommen worden ist.
Da möchte ich gleich direkt daran anschließen, weil was Sie auch gerade angeführt haben, Herr Wehner, die Gleichgültigkeit, die ja auch dann besonders sichtbar wird, wenn es eben diese Fotografien gab und man sieht, wie die Menschen links und rechts dann auch dabei stehen, wie die Menschen zu den Deportationszügen beispielsweise gebracht wurden, aber einfach auch stumm bleiben. Wir haben dazu hier ein Zeugnis, ein Interview mit einem Zeitzeugen, Max Eisenmann, in der Ausstellung, der 1938 nach der Pogromnacht ins Konzentrationslager Dachau deportiert wurde. Und Max Eisenmann beschreibt diesen Weg. Er wurde verhaftet am 10. November 1938 und gemeinsam mit vielen anderen jüdischen Männern aus Freiburg deportiert. Und er beschreibt, wie die Freiburgerinnen und Freiburger das miterlebt haben, zugesehen haben, teilweise applaudiert haben, als die Jüdinnen und Juden in Richtung Bahnhof abgeführt wurden. Und diese Gleichgültigkeit und letztlich auch diese Zustimmung, diese perfide Zustimmung, die ist fast genauso schlimm in meinen Augen wie das aktive Handeln, vielleicht auch als Parteimitglied in der NSDAP.
Sie hören SWR Kultur, das Forum, heute am 8. Mai, dem 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, reden wir über das Thema Hinter den Fassaden, NS-Zeit und Kriegsende in Freiburg. Wir senden aus dem Foyer des neuen Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in der Freiburger Altstadt und es diskutieren die wissenschaftliche Leiterin des Hauses, Julia Wohlraab, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Michael Wehner und der Historiker Dr. Heinrich Schwendemann. Herr Schwendemann, auch in Freiburg musste ja irgendwann klar sein, dieser Krieg ist verloren. Aber bei Ihnen lese ich, weite Teile der Bevölkerung standen noch im Sommer 1944 nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat hinter dem NS-Regime. Was heißt das, weite Teile, und wie typisch oder ungewöhnlich ist das?
Also es war nicht nur in Freiburg so, also es gab in Freiburg eine Solidaritätsdemo für Hitler Ende Juli 1944. Es gibt unterschiedliche Zahlen, zwischen 30.000 und 50.000 Leute in der Stadt. Also da wurden auch viele hergekarrt und so, also sind nicht alle gezwungen gewesen, sind sehr viele hingegangen. Und das entspricht der allgemeinen Stimmungslage in Deutschland. Das wissen wir aus den, es gab auch unterschiedliche Stimmungsberichte vom SDE und so weiter, auf Propagandaministerium. Und es war, also die haben sich da nicht immer was in die Tasche gelogen. Also das kann man nicht sagen. Kann man einiges rausziehen. Und die Mehrheit der Bevölkerung war gegen das Attentat, denn die Meinung war immer noch, wenn uns jemand in dieser Situation, also an den Reichsgrenzen stehen jetzt im Osten und Westen die feindlichen Truppen, wenn uns jemand helfen kann, dann Hitler, also der Führer. Also der Führermythos hat immer noch funktioniert. Und das ist dann aber anschließend erodiert. Und zwar sehr schnell, vor allem dann ab zu Beginn des Jahres 1945. Und da liest man dann in den Stimmungsberichten, jetzt wird auch selbst der Führer kritisiert.
Und vorher kommt natürlich der November 1944, Herr Wehner. Freiburg wird von der Royal Air Force bombardiert. Die gesamte Altstadt innerhalb weniger Stunden wird zerstört. 3000 Menschen sterben, glaube ich. Es gibt das berühmte Foto vom Freiburger Münster, das wie durch ein Wunder unversehrt geblieben ist, darum herum nur Trümmerlandschaft. Wie sehr hat sich dieser Tag in die Erinnerung der Stadt eingegraben? Mehr noch vielleicht als der 8. Mai?
Schwierig. Ich glaube, da kann man Geschichte nicht gegeneinander ausspielen oder aufwerten und das eine höher. Oder es hängt zusammen und natürlich sind viele Freiburgerinnen und Freiburger traumatisiert gewesen von diesem schrecklichen Bombenangriff. Und im Freiburger Münsterforum gibt es jetzt eine schöne Ausstellung über eben diesen Jahrestag, der eben auch hier deutlich macht, natürlich hat die Verantwortung der Freiburgerinnen und Freiburger, sich an diesem Krieg beteiligt zu haben, mitgemacht zu haben, gleichgültig gewesen zu sein, dann auch diese schreckliche Konsequenz des Bombenangriffes zur Folge. Mhm. Und auch da ist eben auch immer wieder die Frage, wie gedenkt man richtig, wie Sie in Ihrer Eingangsfrage thematisiert haben, kann man da das eine gegen das andere letztendlich ausspielen oder bewerten? Aber natürlich spielt dieser 27. November in der Regionalgeschichte der Stadt Freiburg eine bedeutsame Rolle.
Mhm. Frau Wohler, wie haben denn die Freiburgerinnen und Freiburger dann das de facto Kriegsende erlebt, Freiburg zerbombt, die Zustände katastrophal. Im April rücken die Franzosen ein. Wie ist die Besatzung wahrgenommen worden? War da das Gefühl der Befreiung, um Richard von Weizsäcker aus seiner Rede vor genau 40 Jahren zu zitieren?
Ich denke, das Gefühl der Befreiung war bei den allerwenigsten Menschen, zumindest hier in der Region, präsent. Es war vielleicht eine Form von schon Erleichterung, also dass es jetzt tatsächlich vorbei ist, weil auch die letzten Kriegswochen waren ja sehr, sehr anstrengend, sehr zehrend, wenn wir, also wir haben gerade über den Bombenangriff schon gesprochen. Die Versorgungslage war katastrophal. Es hat an allen Ecken und Enden an Nahrungsmitteln beispielsweise gefehlt. Und deshalb war, glaube ich, schon ein Gefühl von Erleichterung da. Auf der anderen Seite aber auch einer großen Sorge und einer Angst, wie es sozusagen jetzt weitergehen kann. Also auch unter der französischen Militärregierung. Es gab, das ist auch ja durch bestimmte Berichte überliefert, auch sehr, sehr wirklich gewaltvolle Szenen in diesen letzten Kriegstagen, angefangen von Plünderungen und Vergewaltigungen. Also die sind auch bis heute eigentlich in das kollektive Gedächtnis der Stadt Freiburg eingeschrieben. Und gleichzeitig hat man auch schon schnell gesehen dann, also nach einigen Wochen, als dann eine relative Ordnung einkehren konnte, man schon auch gesehen, wo die Potenziale liegen. Man hat sich sehr schnell auch versucht, mit behelfsmäßigen Bauten beispielsweise, mit der Organisation von Lebensmitteln dann auch wieder einen gewissen Alltag aufzubauen. Das war alles, wenn man das mit heutigen Verhältnissen vergleicht, natürlich immer noch unglaublich gewaltvoll. Mhm. Aber es gab dann doch auch relativ schnell wieder eine Perspektive für die Menschen, die überlebt haben. Anders als aber für die Menschen, die tatsächlich ja verfolgt und ermordet wurden. Die haben ja oder bis heute ja auch eine ganz, ganz große Lücke in unserer Stadtgesellschaft hinterlassen.
Würden Sie da zustimmen, Herr Schwendemann, die französische Besatzung, wie ist sie wahrgenommen worden? Also ich frage mal aus eigenem Interesse, auch meine Mutter ist 1941 geboren, ist als Kind am Bodensee aufgewachsen. Sie will bis heute eigentlich nicht daran erinnert werden. Ist diese Zeit aufgearbeitet heute oder gibt es da noch Tabus?
Ja, der französische Einmarsch, ist es sehr viel passiert. Das hängt natürlich zusammen mit der deutschen Besatzung in Frankreich. Also auch die immer radikaler geworden ist mit dem Terror. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Zusammensetzung der französischen Truppen. Weil die Mannschaftssoldaten kamen aus dem Maghreb. Also sie waren aus Nordafrika. Algerier, Marokkaner, Tunesier. Die wurden als Wehrpflichtige in die französische Armee gezwungen. Und die Offiziere waren Weiße, also weiße Franzosen. Und es war eine sehr ungünstige Situation, um es auf den Punkt zu bringen. Die Mannschaftssoldaten waren das Kanonenfutter. Und sie sind dann im April 1944, Anfang April 1944, begann dann die Offensive über den Rhein, die französische. Und dann ist das Ganze sehr schnell aus dem Ruder gelaufen. Also es gibt jetzt Forschungen und es gibt Berichte im Ordinariat hier von 1000 Pfarreien, also wo die Pfarrer dann aufgeschrieben haben, was passiert ist. Es kam tausendfach zu Vergewaltigungen. Es war in der Anfangsphase fast so ähnlich wie beim Vormarsch der Roten Armee. Es kam zu Plünderungen Und die meisten haben geschwiegen, haben nicht drüber geredet, haben das Trauma, das ganze Leben mit sich getragen. Die Frauen, es waren ja hauptsächlich die Frauen, waren da, alte Leute und Kinder. Und also Historiker haben dann über die französische Besatzungszeit geforscht, also schon relativ früh, also sagen wir mal in den 60er, 70er Jahren. Und über diese Vorgänge stehen dann meistens 2, 3 Sätze, mehr nicht. Es wurde tabuisiert, es hat nicht gepasst in das Bild der deutsch-französischen Freundschaft. Erst vor 20 Jahren, also 2005, begann dann die Auseinandersetzung. Da waren dann auch in der Badischen Zeitung abgedruckt Zeitzeugenberichte, wo Leute geschrieben haben, ja, also bei uns gab es die Vergewaltigung, die Mutter ist vergewaltigt worden, oder auch Frauen haben gesagt, bei mir selbst war das auch so. Und dann haben die Franzosen sehr hart reagiert hier, die französische Besatzung war sehr schwierig. Die Ernährungslage in Freiburg war so problematisch wie in wenig anderen Städten. Also sogar die russischen Besatzer waren besser in der Verteilung des Mangels. Hier waren zeitweilig Zuteilungen im Sommer 46, Sommer 47 von 600 bis 800 Kalorien am Tag. Also die Leute wären gestorben, wenn es nicht den Schwarzmarkt gegeben hätte oder halt die Care-Pakete aus der Schweiz, Quäker haben unter der Stadt geholfen. Und das war die Situation hier in Freiburg, die war ganz, ganz schwierig. Andernorts natürlich auch, aber das Ganze hat dann eben dazu geführt, es hat es sehr vielen erleichtert, sich jetzt in der Opferrolle zu sehen. Und das, was vorher war, wurde dann sehr schnell unter den Teppich gekehrt. Das war andernorts auch so und war eben in Freiburg genauso.
Da können wir jetzt natürlich noch sehr viel länger drüber sprechen. Wir müssen aber einen Sprung machen und die Frage stellen, wie ging es nach 1945 weiter? Das wäre auch eine eigene Sendung im Grunde genommen. Das können wir hier nicht ausführlich diskutieren. Aber klar, es kam die Demokratie. Wir leben heute in ihr und es stellen sich neue Herausforderungen. Ein neuer Rechtspopulismus, auch ein neuer Antisemitismus machen sich breit. In Deutschland hat die AfD großen Zulauf. Sie ist offenbar auch für junge Menschen attraktiv. Das haben die Bundestagswahl und die Wahlen in Ostdeutschland gezeigt. Dazu kommt ein Klima, in dem rechtsextreme Positionen bei weiten Teilen der Gesellschaft ihren Schrecken verloren haben. Herr Wehner, das ist jetzt natürlich die Frage an den Politikbildungsbeauftragten, will ich mal sagen. Wie ernüchtert ist das für Sie? Waren alle Bemühungen, war alle Erinnerungsarbeit der letzten Jahrzehnte vergebens?
Nein, ich glaube, wichtig ist die erste Erkenntnis, dass das Ende der Geschichte nie da war, ne? Wie man ja nach dem Fall der Mauer 1990 geglaubt hat. Und dass selbst etablierte Demokratien wie die USA oder auch andere Länder tatsächlich immer auch der autoritären Versuchung möglicherweise eben sogar erliegen. Und dass natürlich gesellschaftliche Krisen, kulturelle Krisen dazu führen, dass Menschen verunsichert sind, dass sie Ängste haben, dass sie projizieren, dass sie Schuldige und Sündenböcke suchen. Und dementsprechend ist eben tatsächlich die Kombination von geschichtlicher Erinnerung und politischer Bildung der Gegenwart, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und entscheidende, weil es immer wieder darum gehen muss, deutlich zu machen, wie anfällig Menschen, Individuum, wir alle sind für entsprechende Ideologien.
Frau Wohlrab, die AfD-Fraktion, zweitstärkste Fraktion im Bundestag. Wären morgen Bundestagswahlen, würde sie vielleicht sogar stärkste Partei. Eine Partei, die sagt, wir haben uns lang genug mit der NS-Zeit beschäftigt, es reicht jetzt mal. Ne? Wie sehr beunruhigt Sie das? Was heißt das für Ihre Arbeit?
Das beunruhigt mich auf der einen Seite natürlich sehr. Es ist eine Frage, die wir uns täglich stellen, auch hier im Haus. Und auch letztlich die Frage, haben wir in den letzten Jahrzehnten wirklich falsch gearbeitet? Wurden auch im Gedenkstätten, im erinnerungskulturellen Kontext Fehler gemacht? Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein hoffentlich immer sehr zuversichtlicher Mensch und denke auch an die immer noch 50% mindestens der deutschen Bevölkerung, die auch in der letzten oder jetzt erst kürzlich veröffentlichten Sinus-Studie sagen, dass ein Schlussstrich unter die Geschichte, die Auseinandersetzung der Geschichte des Nationalsozialismus auf keinen Fall gezogen werden darf, dass es unser Auftrag ist, uns auch weiterhin kritisch mit unserer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, eben weil wir durch die Beschäftigung mit dieser Geschichte nicht unbedingt jetzt direkte Lehren ziehen wollen und sollen. Ich bin kein Fan von diesem moralischen Impetus, dass man immer wieder wiederkäut, wenn ihr in eine Gedenkstätte geht, dann seid ihr sozusagen gewappnet gegen alle Gefahren der Demokratie und alle Gefährdungen der Demokratie. Nein, das ist es nicht. Aber die Beschäftigung mit dieser Geschichte zeigt uns, was die Abwesenheit von einer bestimmten Wertebasis, von bestimmten gesetzlichen Strukturen, von einem letztlich gesellschaftlichen Konsens bedeuten kann, welche Bedrohungen damit einhergehen für Menschen aus unterschiedlichen Gründen. Und sich das vor Augen führen zu können durch Geschichtsvermittlung ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Pfund und auch ein Geschenk, das wir haben.
Aber was machen Sie, wenn junge Menschen zu Ihnen kommen und sagen, wir lassen uns nicht vorschreiben, womit wir uns zum Beispiel hier in Freiburg beschäftigen? Für uns ist der SC Freiburg wichtiger als irgendwas, was vor 80 Jahren passiert ist, für das wir keine Verantwortung tragen. Was antworten Sie dann?
Ich kann das total nachvollziehen. Also den NSC Freiburg-Spiel anzugucken, finde ich auch einfach einen legitimen Wunsch als junger Mensch. Und dieses Haus ist auch keines, das den erhobenen Zeigefinger hebt und sagt so, ihr müsst jetzt aber alle mal hier ins Gebäude kommen und euch die Ausstellung ansehen und dann geht ihr als geläuterte, gefestigte Demokratinnen und Demokraten wieder raus. Das ist tatsächlich von politischer Seite immer wieder auch eine Forderung, die oder zumindest eine Vorstellung, eine Erwartungshaltung, die an Gedenk- und Erinnerungsarbeit gerichtet wird. Und deshalb sage ich, es kommen die, die kommen wollen. Und das Momentum der Freiwilligkeit und letztlich auch das bewussten Auseinandersetzen mit dieser Geschichte kann nur dann was bewirken, wenn ich auch wirklich für mich was mitnehmen kann, wenn diese Geschichte mich berührt, wenn ich sie vielleicht auch in meinen eigenen Alltag integrieren kann, wenn ich persönliche Anknüpfungspunkte feststellen kann und dann hat es auch was bewegt. Mhm. Aber es kann nicht unser Anspruch sein, alle verpflichtend hier ins Haus zu holen.
Wobei der SC Freiburg und der Nationalsozialismus, Herr Schwendemann, ich glaube, da gibt es auch eine Verbindung. Ne?
Ja, da gibt es jetzt ein neues Buch. Also ein Kollege hat darüber geforscht und ist gerade jetzt eben erschienen.
Und? Haben Sie es gelesen?
Ja. Und ich war erstaunt, was er, also die Quellenbasis ist ja nicht die allerbeste, aber was er alles rausgekriegt hat. Das ist natürlich auch ein Problem, die Quellenbasis. Wenn man ins Stadtarchiv geht, da gibt es halt, es gibt viele Lücken, weil die wussten schon, was sie bei Kriegsende vernichten. Aber es gibt andere Möglichkeiten, andere Archive, übergeordnete Archive und so weiter, um ans Material ranzukommen.
Ich bin ja großer Fußballfan, insofern treibt mich der SC Freiburg ja auch immer um. Und deswegen, es gibt genug Anknüpfungspunkte, glaube ich, jungen Menschen auch deutlich zu machen. Ja, es gibt Bilder, wie dann die Mannschaft mit dem Hitlergruß einläuft. Ne? Also kann man ja überlegen, so würdest du denn das machen, wenn dein Kreisligaverein A jetzt plötzlich diese Geste vor Spielbeginn machen müsste? Oder eben, tatsächlich hat der SC Freiburg sich lange Zeit gesträubt, auch die Geschichte aufzuarbeiten, weil man Angst hat, dieses Image zu verlieren des anständigen, bodenständigen Vereins. Diese Geschichten kann man erzählen. Und interessanterweise gibt es mit Hans Baumgart einen Spieler des SC Freiburg, der aus meinem Heimatstadt Löffingen kommt. Und diese Geschichte wird hier nur in Freiburg erforscht und kann erzählt werden. Und der war dann später Leiter eines KZ-Außenlagers in Ravensbrück. So, auch diese Geschichte kann man anhand des Beispiels Fußball, glaube ich, sehr schön erzählen.
Frau Wohlrab, was ich Sie noch fragen wollte, ist das veränderte politische Klima eigentlich auch hier in Freiburg konkret zu spüren? Gab es auch Gegenwind bei der Einrichtung dieses Hauses? Müssen Sie Veranstaltungen womöglich mit Polizeischutz machen?
Ja, Gegenwind gibt es, glaube ich, bei, gerade auch wenn neue Häuser entstehen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, aktuell immer, aus unterschiedlichen Richtungen. Und wir haben tatsächlich zum Eröffnungswochenende des Dokumentationszentrums mehr Polizeischutz auch angefordert, beziehungsweise auch Securities hier im Haus gehabt, weil wir besorgt waren. Besorgt waren um die Besucherinnen und Besucher, aber natürlich auch um uns als Mitarbeitende. Es gab jetzt keine konkreten Bedrohungen oder auch Drohungen, die im Vorfeld ausgesprochen wurden, aber wir wissen eben auch um bestimmte politische Kräfte, die dieses Haus am liebsten sofort schließen würden. Und auf der anderen Seite aber auch merken wir eben auch, dass der zunehmende Antisemitismus auch für dieses Haus eine Rolle spielt und wir tatsächlich auch immer wieder uns damit auseinandersetzen müssen, was machen wir, wenn hier im Haus antisemitische, aber auch andere diskriminierende Äußerungen oder auch Handlungen fallen, getätigt werden und wie können wir darauf reagieren? Mhm. Und wir haben uns da eben nicht nur jetzt mit Securities ausgestattet, in Anführungszeichen, sondern sind da auch in einem ständigen Austausch mit Beratungseinrichtungen, aber auch mit der Direktion der städtischen Museen, um da eben bestmöglich auch vorbereitet zu sein.
Hinter den Fassaden NS-Zeit und Kriegsende in Freiburg. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Eine Frage an Sie alle drei habe ich noch und damit sind wir wieder ganz in Freiburg und versuchen vielleicht das alles, was wir bisher gesagt haben, nochmal kurz zusammenzufassen. Frau Wohlraab, was soll mit Blick auf den 80. Jahrestag des Kriegsendes hängen bleiben beim Besuch dieses Hauses, nach allem, was wir jetzt gesagt haben?
Ich wäre sehr froh, wenn Menschen hier herausgehen und eine Biografie auch mit nach Hause nehmen, die sie bewegt hat. Das kann die Biografie eines Menschen sein im Gedenkraum, der aus politischen Gründen verfolgt wurde. Es kann aber auch die Person eines Menschen sein, der sich gegen das Regime gestellt hat. Über das Thema Widerstand haben wir heute gar nicht gesprochen. Mhm. Aber es gab auch hier in Freiburg Menschen, die durch beispielsweise Unterstützung von Verfolgten sich auch selbst in Gefahr gebracht haben.
Gertrud Luckner.
Gertrud Luckner ist
vor 30 Jahren gestorben.
Ist sicherlich die prominenteste Persönlichkeit hier in Freiburg, aber es gab auch viele andere, die weniger bekannt sind, die Nachbarn mit Lebensmitteln versorgt haben und sich eben auch darüber in Gefahr gebracht haben. Und mir bringt auch dieses Handeln, dieses zivilgesellschaftliche Handeln jedes Mal aufs Neue sehr viel Respekt ab. Und ich kann daraus auch Mut schöpfen, auch für Gegenwart. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen, die hier ins Haus kommen, auch Mut schöpfen für das, was vor uns liegt.
Herr Schwendemann, was sagen Sie Ihren Studentinnen und Studenten? Warum sollte, wer in dieser Stadt wohnt oder studiert, die NS-Geschichte Freiburgs kennen?
Die meisten Studierenden, die in meinen Seminaren waren, habe ich eine Stadtführung gemacht, Zerstörung und Wiederaufbau. Und habe ihnen gezeigt, also die meisten kommen ja nach Freiburg, schöne alte Stadt und so weiter und haben halt diese Freiburg-Bilder und dann habe ich ihnen gezeigt, wie Freiburg aussah vor 80 Jahren. Die Stadt war völlig zerstört und habe ihnen dann auch deutlich gemacht, dass dieses Regime im Grunde von Anfang an auch diese Ideologie auf Selbstvernichtung angelegt war. Also das hat die ganze Entwicklung, die Radikalisierung dann gezeigt. Und ich sage auch immer, nie wieder bei uns, aber inzwischen bin ich etwas pessimistisch geworden, wenn ich rüberschaue über den großen Teich in die USA. Die Weimarrepublik hat eine Verfassung gehabt, die bestimmte Lücken gehabt hat und dann kamen Leute an die Macht, die diese Lücken ausgenutzt haben, skrupellos ausgenutzt haben, das System ausgehebelt und dann kam der Nationalsozialismus an die Macht. Das Regieren zunächst mit Notverordnungen. Und in den USA wird jetzt mit Dekreten regiert. Die Justiz Teile der Justiz haben sich schon opportunistisch angepasst. Und was ich besonders schlimm finde, die Gesellschaft schweigt. Also müsste eigentlich große Demonstrationen geben, Proteste auf allen Ebenen. Aber das, was bisher ist eigentlich ein laues Lüftchen. Also das finde ich sehr, sehr schlimm und ich sehe das pessimistisch. Also ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Gleichgültigkeit ist vielleicht das Stichwort für Herrn Wehner zum Abschluss.
Naja, also ein Lieblingssatz von mir heißt, die Idylle ist trügerisch und das merkt man natürlich auch an der schönen Freiburger Idylle, der wir ja gerne anheimliegen und davor uns auch so ein bisschen verführen lassen. Also die Idylle der Vergangenheit ist trügerisch und wer dahin zurück will, der ist, glaube ich, auf dem falschen Dampfer und der glaubt hier in der Provinz, in Anführungszeichen, wären Dinge besser oder anders, der ist genauso wenig gut aufgehoben und es gibt, glaube ich, keinen zuversichtlicheren Satz, keinen, glaube ich, verpflichterenden Satz. Und da werde ich immer sehr emotional. Leitmotiv für uns alle ist einfach, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Hinter die Fassaden zu schauen, das haben wir heute versucht in diesem SWR Forum, NS-Zeit und Kriegsende in Freiburg. Unser Thema hier bei SWR Kultur. Heute aus dem Foyer des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in Freiburg. Und es haben diskutiert Julia Wohlraab, die wissenschaftliche Leiterin des Hauses, der Historiker Dr. Heinrich Schwendemann und der Politikwissenschaftler Professor Dr. Michael Wehner. Herzlichen Dank an Sie drei und an Sie alle auch hier im Publikum. Danke, dass wir heute hier sein durften. Mein Name ist Gregor Papsch. So.